Es fehlt heute nichts mehr, wenn Gott fehlt. Denn anhaltende Säkularisierungsschübe befördern eine Gesellschaft ohne Gott. Immer mehr Menschen leben ihr Leben im Gehäuse der Immanenz und vermissen schlicht nichts. Ist das so? Jan-Heiner Tück ist Professor der Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Universität Wien und er ist Literaturexperte. Er sagt, wenn Gott als der Adressat menschlicher Selbstverständigung wegbricht, dann tun sich Leerstellen auf. Und er findet in Kunstwerken Spuren des Heiligen, die diese Leerstellen in der säkularisierten Welt füllen können. In seinem neuen Buch Minima Theologica – Spuren des Heiligen spürt er Kunstwerken nach, die sichtbar machen, dass das, was ist, nicht alles ist. Guten Tag, Professor Tück.
Guten Tag, Herr Schulz.
Wieso interessiert sich ein katholischer Dogmatikprofessor für Literatur?
Ja gut, ich habe schon als Schüler begonnen, Romane, Erzählungen, Gedichte zu lesen. Das Lesen hat einfach den Erfahrungshorizont geweitet und ich habe auch als Theologe nicht aufgehört zu lesen, weil ich in Büchern, aber nicht nur in Büchern, auch in Musik, Kunstwerken, Architektur, Anregungen finde, die es wert sind, theologisch weiter bedacht zu werden, sodass mir an diesem Austausch zwischen den Kulturwelten und den Glaubenswelten viel liegt.
Kann man heute den Leuten, denen Gott und Transzendenz Schnuppe sind, empfehlen, dass sie über ihre eigene Gleichgültigkeit ins Grübeln kommen sollten? Oder ist dies ein frommer Wunsch? Diese Frage stellen Sie im ersten Kapitel Ihres Buches. Diesem Kapitel geben Sie die Überschrift »Fehlt Gott«. Wie ist Ihre Antwort?
Damit wird natürlich ein ganzes Problem aufgerissen. Einfache Antworten gibt es hier nicht. Aber dahinter steht schon die Provokation, dass Menschen, die von sich sagen, ihnen würde nichts fehlen, wenn Gott fehlt, vielleicht doch, wenn sie sich über sich selbst verständigen und die Fragen stellen, woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich, was hat es mit dem dunklen Rätsel des Leidens auf sich, ins Grübeln kommen, sodass sie ihren einzementierten Agnostizismus vielleicht doch überschreiten können und so die Antennen ausfahren, die ins offen Heilige hineinweisen, sodass man auch über diese Fragen mit ihnen ins Gespräch kommen kann.
Aber da gibt es sehr viele fließende Grenzen. Es gibt Menschen in Köln, die an den ersten FC Köln glauben oder in Leverkusen, die Herrn Wirz als Fußballgott bezeichnen. Werden da nicht auch Leerstellen gefüllt?
Ja klar, also es gibt von Chesterton das Diktum, wer nicht an Gott glaubt, glaubt nicht an nichts, sondern an alles. Klar gibt es viele Substitute für das Letzte im Vorletzten. Das zeigt gewissermaßen an, dass im Menschen vielleicht doch so etwas wie eine Sehnsucht steckt, sich auf etwas hinzuorientieren, das dann dem Leben Sinn geben soll. Und als Theologe, als Theologin, denke ich, muss man akzeptieren, dass es heute in einer zunehmend säkularen Gesellschaft Lebensentwürfe gibt, die eben Sinnfindung außerhalb der religiösen Sphäre betreiben und damit auch ganz zufrieden sind. Dass man hier nicht gleich mit negativen Kennzeichnungen kommt, wie etwa Karl Rahner das noch gesagt hat, ein Mensch ohne Gott reduziert sich auf die Rolle eines findigen Tieres und verfehlt eigentlich seine Selbstbestimmung. Nein, wir müssen zunächst mal registrieren, dass es eben vielfältige Lebensentwürfe gibt, die ohne Gott, ohne Transzendenz, ohne Kirche auskommen und scheinbar ganz glücklich und zufrieden damit sind.
Es ist ja spannend, da mal genauer hinzuschauen. Ja. Wie finden diese Sinnfindungen statt? Wo finden die Leute Sinn? Denn seit Nietzsche, seit dem Postulat Gottes Tod, hat sich ja viel geändert. Damals konnten sich auf den Trümmern der großen Atheismen religionsfreundliche Gottlosigkeit ausbreiten. Was aber gedeiht heute im Raum des religiösen Vakuums?
Ja, das ist interessant. In den 90er Jahren ging man davon aus, dass die kirchlich gebundene Religiosität abwandert in frei flottierende Formen von Religiosität. Johann Baptist Metz hat von der religionsfreundlichen Gottlosigkeit gesprochen, um diese Situation zu kennzeichnen. Heute zeigen uns die Religionssoziologen, dass nicht nur kirchlich gebundene Religiosität schwindet, sondern auch die frei flottierende Religiosität erodiert. Das heißt, die säkulare Option ist inzwischen die Option, die die Mehrheitsgesellschaft teilt und lebt. Und das ist eine neue Herausforderung. Und diese Spuren in den Minima Theologica also die dem Heiligen, dem Altritären im Leben nachspüren, möchten eigentlich zeigen, dass auch ein Leben, das die säkulare Option favorisiert, doch Momente aufweist, die offen sind für Brückenschläge hin Richtung Verständigung über Transzendenz, um es mal so weit zu sagen.
Wie schon der Schriftsteller Arnold Stadler einmal gesagt hat, auch der Unglaube ist nur ein Glaube. Sie haben gerade den Titel Ihres Buches nochmal erwähnt, Minima Theologica, spielt natürlich auf Adornos berühmtes Werk Minima Moralia an. Warum?
Mich hat Adornos Buch schon früh fasziniert. Allein vom literarischen Genus her handelt es sich um eine Sammlung von Reflexionssplittern und Beobachtungen. Und mein Buch ist quasi aus einer Idee erwachsen, nämlich der, einmal ein Jahr lang ein Journal zu schreiben, wo ich abends ein Exerzitium von einer halben Stunde, Stunde gemacht habe. Was ist mir heute an Auffälligem begegnet, an Merkwürdigem begegnet? Da ich natürlich dieses Journal jetzt nicht ungefiltert publizieren konnte und wollte, habe ich daraus bestimmte Stücke genommen, die ich dann etwas nachpoliert habe, die Absicht haben, in den erlebten Erfahrungen quasi so Verdichtungsmomente, überraschende Effekte auf das Heilige verweisende Erfahrung festzuhalten.
Auf das Heilige verweisende, was ist denn das Heilige?
Ja, das Heilige habe ich bewusst gewählt, weil es ein semantisch vager Begriff ist, also der ziemlich offen ist. Das Heilige, da kann man einen ganzen Fächer von Zugängen aufmachen. Also dem einen ist die Natur heilig, dem anderen ist die Pflicht heilig, die ethische Orientierung gibt. Das Heilige verweist aber natürlich auch ins Religiöse. Es kann ein S sein, also eine numinose Transzendenz, die unkonkret bleibt. Es kann aber auch der Heilige sein, der sich aus dem Unbegreiflichen herausbegibt und sich in Zeit und Geschichte begreiflich macht, den man mit Du anreden kann, also kurz der Gott Israels, der in Jesus Christus eine Verdichtung gefunden hat. Und dieser ganze Fächer von Bedeutungen, die das Wort heilig annehmen kann, kommt in gewisser Hinsicht auch in diesem Buch Minima Theologica vor. Also der Dogmatiker hat sich bewusst zurückgehalten, um die Vielschichtigkeit dessen, was begegnet, mal zu registrieren und protokollieren.
Kann man ja ganz persönlich anfangen und fragen, was ist mir denn heilig? Und dann mal zu gucken. Erfahrungen der Selbsttranszendenz gibt es auch im Beispiel des Ästhetischen, schreiben Sie. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Wenn man im Konzerthaus sitzt und hört eine Mahler-Sinfonie, da wird es auch vielen, die sich für religiös unmusikalisch halten, so ergehen, dass sie plötzlich zutiefst affiziert sind, gerührt sind. Das sind so Momente, wo etwas aufgeht. Ob man die jetzt religiös deutet oder nicht, aber auf jeden Fall gibt es dort Erfahrungen im Medium des Ästhetischen, die über das Gewöhnliche hinausreichen. Das kann auch im Museum sein, wenn man Rembrandt sieht oder wenn man eine gotische Kathedrale, ich sehe gerade den Kölner Dom hier hinter mir. Also das sind natürlich eindrückliche Monumente, die einem zu denken geben können.
Spuren des Heiligen spüren Sie auch in der Literatur nach. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch, aus dem Kapitel Goethes Lob der Sakramente. Der Protestant Goethe gibt der katholischen Theologie heute, die sich in selbstbezogenen Diskursen aufzureiten droht, den Anstoß, sich auf die geistlichen Traditionen zu besinnen, die es gerade in Zeiten des Umbruchs zu pflegen gilt, Zitat Ende. Welchen Anstoß kann uns Goethe denn da geben?
Ja, es ist eine wenig bekannte Passage in Dichtung und Wahrheit, wo Goethe mit den wunderbaren Mitteln seiner Sprachkunst den Zirkel der heiligen Handlungen preist, den es in der katholischen Kirche gibt. Also von der Taufe über die Eucharistie, das Ehesakrament bis zum Sterbesakrament schreitet er die Knotenpunkte, die sakramental durch die Kirche begleitet werden, ab und macht so als Protestant, der ja eigentlich für die Wortkultur eine Antenne haben sollte, auf das, was im Protestantismus fehlt, aufmerksam, nämlich die sinnlich erfahrbare Dimension von Religion, die eben auch mit Körperlichkeit, mit Zeichenhaftigkeit, mit Erfahrbarkeit zu tun hat. Also das war für mich bei der Lektüre so ein Aha-Erlebnis, das ich festhalten wollte.
Bleiben wir nochmal bei Goethe. Wie die meisten Dichter und Denker tut auch er sich nach der Aufklärung schwer mit dem Kreuz. Bei Goethe gibt es abschätzige, krass abwertende Aussagen über das Kreuz, aber dann umkreist er das christliche Symbol auch wieder sehr einfühlsam. Wie steht denn Goethe nun zum Kreuz?
Goethe ist ein Chamäleon, das unterschiedliche Farben in unterschiedlichen Kontexten annehmen kann. Goethe selbst hat von sich gegenüber Schiller mal in einem Brief gesagt, dass er nicht festlegbar sei, was Schiller wiederum beklagt hat. Ich würde sagen, dass Goethe einerseits abgestoßen war von einer Glorifizierung des Leidens, dass er umgekehrt aber zugleich auch eine wache Antenne dafür hatte, dass im Gekreuzigten die Dimension der Kompassion, also des Mitfühlen-Könnens, aufleuchtet. Und diesen Spuren bin ich mal nachgegangen und habe festgestellt, ja, Goethe kann nicht einfach als Kreuzesverächter hingestellt werden, sondern er hat eben auch eine Antenne für diese Dimension des Mitfühlens, die zu einer humanen Kultur auch dazugehört. Und insofern kann man sagen, dass er als aufgeklärter Dichter sehr wohl auch ein Element des christlichen Glaubens aufgenommen und weiter tradiert hat.
Ja. Also kann uns Goethe da viel sagen, weil es gibt ja heute auch große Kreise, die Schwierigkeiten mit dem Kreuz haben. Wie ist das denn in der zeitgenössischen Literatur? Es gibt ja viele Begriffe, ich sag mal Sünde, Schuld, vielleicht auch Hölle, Teufel oder eben auch das Kreuz. Sind das heute nicht Fremdkörper im Leben und in der Sprache?
Selbstverständlich ist theologisches Fachvokabular heute vielen fremd geworden. Aber da Sie jetzt Hölle erwähnt haben, ich habe auch einen kleinen imaginären Disput zwischen Sibylle Levitscharow und Charles Peggy mit drin. Levitscharow habe ich bei der Wiener Poetikdozentur kennengelernt und sie hat uns Theologen eine weichgespülte Allversöhnungstheologie vorgehalten, die die Abgründe des Monströsen und Bösen in der Geschichte viel zu leichtfertig übergehe. Dem habe ich Charles Peggy entgegengehalten, der eine poetische Theologie der Hoffnung vertreten hat. Er hat gesagt, eine Kirche, die meint, andere verurteilen, gar verdammen zu sollen, ist eine Kirche, die ich verlassen muss. Und er hat zunächst im Kommunismus eine Alternative entdeckt, die quasi gerade den Verdammten der Erde gerecht werden will und ihnen sozialistische Paradiese verheißt. Als er dann die Ambivalenz des faktischen Marxismus kennengelernt hat, ist er zurück in die Kirche und hat an die ostkirchliche Tradition der Allversöhnung erinnert und hat gesagt, ich will eigentlich nicht in den Himmel kommen, wenn auch nur einer verloren geht. Und damit hat er präzise ein theologisches Motiv bezeichnet, dass es Gott, dem Schöpfer, eigentlich nicht gleichgültig sein kann, wenn auch nur ein Geschöpf verloren geht. Diesen Konflikt zwischen Levitscharow, die natürlich zu Recht eine billige Form der Begnadung kritisiert, und Charles Peggy, der mit allen Mitteln für alle hoffen will, mal so als Problemkonstellation aufrechtzuerhalten, das schien mir wichtig. Und ich glaube, dass das auch Fragen sind, die säkulare Zeitgenossen umtreibt. Also werden die Täter sich davon stehlen können oder wird es für sie noch einen Ort geben, wo sie zur Rechenschaft gezogen werden? Wie ist das mit den Opfern? Werden sie bei aller Entwürdigung noch gewürdigt werden? Also die Fragen sind auch im säkularen Bereich durchaus da. Und wenn man sie mit zwei Schriftstellern dann neu orchestriert, sprechen sie vielleicht auch solche an, die für theologische Fachdebatten kein Organ haben.
Sie spüren den Spuren des Heiligen nach. Hat Sie auch irgendwann mal überrascht, wo Sie etwas Heiliges gefunden haben auf der Spurensuche, wo Sie gar nicht mit gerechnet hätten?
Ja, wir haben neulich eine Exkursion in die Eifel gemacht und die Bruder-Klaus-Kapelle von Peter Zumthor uns angesehen. Und da war ich elektrisiert, als ich in dieser Kapelle war, die quasi einen offenen Himmel hat, weil das Dach quasi nach oben hin offen ist. Und die aber trotzdem zeltförmig von innen, man müsste es sehen, um es jetzt also angemessen beschreiben zu können, aber die wirklich einen Eindruck von Transzendenz eröffnet. Deswegen ist die da in der Spurensammlung auch mit dabei. Ja.
Also unbedingt da mal hinfahren. Das ist eine ganz kleine Kapelle, also man darf sich da nichts Großes vorstellen. Ja. Da passen mal gerade 10, 12 Leute rein. Aber es ist wirklich sehenswert. Wie ist es nun? Fehlt den Menschen nichts, wenn Gott fehlt? Oder gibt es sie, die Spuren des Heiligen in Kunstwerken, die zeigen, dass der Mensch ohne Transzendenz und Gott nicht auskommt? Oder anders gesagt, ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch. Der Mensch ist von Natur aus religiös, er hat eine Antenne für Gott. Es gibt eine Sehnsucht, die nicht durch irdische Glücksangebote gestillt werden kann?
Ja, das ist ja nur die eine Hälfte des Zitats, die andere sagt genau das Gegenteil. Also ich spanne den Problemhorizont auf, ohne ihn direkt zu beantworten. Diese Spuren des Heiligen zeigen auf, dass die Immanenz nicht alles ist. Wie man nun allerdings diese ästhetischen Erfahrungen der Selbsttranszendenz deutet, also ob man sie religiös oder gar theologisch-christlich deutet, das ist natürlich jedem Akteur freigestellt. Ich würde natürlich dafür werben, dass man im Horizont des Glaubens manches noch anders sehen, anders deuten kann. Aber klar, es ist zu akzeptieren, dass viele diese Deutungen nicht teilen. Aber was uns doch verbindet, sind diese Erfahrungen in der Begegnung von Kunst, Musik, Literatur, die eben über den Raum der Immanenz ins Transzendente verweisen, sodass man über den Menschen nicht sprechen kann, ohne auch dieses Transzendenzvermögen mit zur Sprache zu bringen.
Ich habe mal mit Dieter Wellershoff, dem Schriftsteller, lang darüber gesprochen und er sagte, ich glaube an nichts, wir sind Materie und wir sind in der Materie allein.
Wellershoff hat trotzdem ausführlich in seinem Buch darüber nachgedacht, was passiert, wenn der Himmel verloren geht. Im Zentrum seines Romans steht ja quasi ein Pastor, der plötzlich selber nicht mehr an das glaubt, was er zu predigen hat und der diese Verlusterfahrung macht. Es kann so sein, dass jemand wie Wellershoff sagt, ich interpretiere mich selbst als ein Wesen, das quasi völlig materiell, naturalistisch zu bestimmen ist. Ich würde ihm die Frage entgegenhalten, ob er von sich selbst nicht zu gering denkt, wenn er sich selbst als ein Stück Materie sieht. Denn immerhin ist er in der Lage, über das Materiesein selbst zu reflektieren und in der Reflexionsdynamik bereits die materialistische Dimension zu überschreiten. Und da müsste man dann in einen Disput eintreten.
Das letzte Kapitel Ihres Buches heißt Nachspiel. Lesen, lesen, lesen für eine zeitsensible Inkulturation des Glaubens zum Brief des Papstes über die Literatur, Zitat Ende. Im Sommer vergangenen Jahres hat Papst Franziskus einen Brief über die Bedeutung der Literatur in der Bildung veröffentlicht. Sicher einmalig im Papsttum, dass es sowas gegeben hat. Dieser Brief hat Sie besonders erfreut. Warum?
Dieser Brief setzt ein klares Signal gegen Bildungs- und Leseresistenz in Kirche und Theologie. Heute in einer Gesellschaft, die zunehmend säkularer wird, müssen auch Kirchenleute und Theologinnen und Theologen eine gewisse säkulare Musikalität ausbilden. Säkulare Musikalität, das heißt eben die Fähigkeit, im Raum des Säkularen zu registrieren, wie gelebt wird. Und das kann eben über Bücher, über Literatur in wunderbarer Weise geschehen, sodass hier eben auch Erweiterungen nicht nur der Sprache, sondern auch Horizonterweiterungen vonstatten gehen können, die dann auch nochmal in die Art der Glaubensvermittlung eingetragen werden können und sie verändern können und sie glaubwürdiger machen können. Das ist im Papstbrief sehr gut gelungen. Und er zitiert ja auch eine ganze Reihe hochbedeutsamer Autorinnen und Autoren, sodass ich sagen würde, lesen, 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 jawohl. Also das weitet den Horizont.
Das ist besonders spannend, weil zum Teil sind die Autoren, die er empfiehlt, die standen vor 1966 noch auf dem Index der verbotenen Bücher, der erst durch Papst Paul VI. Abgeschafft wurde. Und Bücher, die da von Autoren auf dem Index standen, die empfiehlt jetzt Papst Franziskus. Ja. Das ist schon ein Paradigmenwechsel, oder?
Das ist ein Paradigmenwechsel, der natürlich vorher schon vorbereitet wurde, aber Man weiß, dass der Papst mitunter auch literarische Zitate bringt. Es ist eben interessant, dass er darauf hinweist, dass Lesen ja auch eine aktive Tätigkeit ist. Ja, man rezipiert nicht einfach passiv, sondern die Leerstellen in einem Roman werden durch die kreative Imaginationsleistung des Lesenden ergänzt. Und das hält er auch als Stärke nochmal den Leserinnen und Lesern vor Augen. Also anders als Filmchen zu konsumieren oder TikTok-Geschichtchen auf den Smartphones zu konsumieren, ist Lesen immer auch eine die Imagination fördernde Aktivität, zu der er nachdrücklich einlädt. Denn auch in der Theologie spielen ja vor allem Texte eine Rolle und Lesekompetenz kann nur gut tun, diese Texte auch in die heutige Zeit hinein zu vermitteln.
Am Anfang war das Wort. Können Schriftsteller auch eine Art Theologen sein?
Selbstverständlich können sie theologische Motive so aufgreifen und fortschreiben, dass das eine neue Leuchtkraft bekommt. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder Jon Fosse gelesen, der eine ungeheuerliche Begabung hat, mitlaufend das Geheimnis des Unbegreiflichen anzudeuten und der auch Offenbarung als ein Zugleich von Nähe und Ferne, von An- und Abwesenheit, von Präsenz und Vorenthaltung zu beschreiben, das so nur ganz, ganz wenigen gelingt. Und Fosse pflicht in seine Literatur sogar Gebete ein. Er hat in dem letzten Roman auch beschrieben, wie sein Protagonist in die katholische Kirche eintritt. Also das Sakrament der Firmung und Eucharistie wird dort wunderbar beschrieben. Firmung ist in der Literatur nur sehr, sehr selten beschrieben worden. Er beschreibt, wie er die Bekreuzigung auf dem Stirn erfährt und wie quasi durch den ganzen Körper diese Signatur durch das Kreuz hindurchgeht und hat einfach eine Sprache für solche Vollzüge, sodass es eine Freude ist, sowas zu lesen.
Da sind wir schon wieder beim Lob der Sakramente bei Goethe. Und als wäre es jetzt abgesprochen. Jon Fosse kommt am Aschermittwoch der Künstler ins Columba-Museum zu uns nach Köln. Der Literatur-Nobelpreisträger von 2023. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass er hier zu uns kommt. Ja. Vielen Dank, Jan-Heiner Tück. Der Dogmatikprofessor an der Katholisch-Theologischen Universität Wien hat ein erhellendes Buch über Spuren des Heiligen in Kunstwerken geschrieben. Mit dem Buch gelingt es ihm, den Sinn für die kulturelle Präsenz des Heiligen zu schärfen. Ein unbedingt lesenswertes Buch voller kluger Gedanken, das zum Lesen auch anstiftet. Minima Theologica, Spuren des Heiligen von Jan-Heiner Tück ist im Herder Verlag erschienen. Das Buch hat 220 Seiten. Kostet 18 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.